des Öfteren schon passiert, bei der Vorbereitung mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und beim Vortrag, da wurde mir das deutlich, was Gott mir sagen wollte. Und das soll auch ganz bewusst so sein, dass ich auch gleichzeitig mit euch immer der Lernende bin. Das Thema für heute Abend soll heißen, du musst dich entscheiden. Ich habe gelesen irgendwo in einer Publikation, dass wir in unserer heutigen Zeit uns pro Tag etwa für 20.000 Dinge entscheiden oder gegen etwas entscheiden müssen. Das sind natürlich nicht alles die wichtigen Fragen, wo es um Leben und Tod geht, sondern das sind natürlich jede Menge Dinge, die wir einfach so vom Unterbewusstsein her entscheiden, die wir einfach machen. Ja, das ist dann die Frage, ziehe ich rote Schuhe an oder grüne oder eine ganz andere Farbe oder welche Zahnbürste nehme ich oder irgendwas so Belangloses. Aber es gibt auch immer wieder Entscheidungen zu treffen, die sind wichtig. Und die Frage ist, wie entscheide ich mich? Manche Entscheidungen, die sind von kurzfristiger Dauer. Wenn ich mich entscheide, ein helles Brötchen zu essen, dann hat das keine ganz dramatischen Auswirkungen. Kann ja am nächsten Morgen ein dunkles Brötchen essen oder wie auch immer. Aber manche Entscheidungen, die kann man nicht so einfach rückgängig machen. Die haben manchmal schwerwiegende Konsequenzen. Und um solche Entscheidungen soll es uns heute gehen. Wir wollen in einem Bibeltext uns fünf Personen bzw. Personengruppen anschauen, mit einer kleinen Einschränkung, vielleicht vier. Die fünfte Person, die musste sich nicht direkt entscheiden, für die wurde entschieden. Aber vier Personengruppen anschauen, die sich entschieden haben. Und das mit dauerhaften Konsequenzen. Und so soll uns das auch zu Herzen gehen und wir wollen daraus lernen, wie andere sich entschieden haben. Ich möchte den Bibeltext lesen, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 23, die Verse 13 bis 25. Und die Bibelkenner wissen, ach, das ist so ganz am Ende vom Lukas-Evangelium, das geht doch wohl um die Kreuzigungsgeschichte und um die Gerichtsverhandlungen davor. Und so ist es auch. Lukas 23, ab Vers 13. Pilatus rief die hohen Priester und die Obersten und das Volk zusammen und sagte zu ihnen gewandt: Ihr brachtet mir diesen Menschen als einen, der das Volk abwendig mache. Und siehe, ich selbst verhörte ihn vor euch und fand an diesem Menschen keine Ursache für eine Verurteilung, deswegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht. Denn ich schickte euch zu ihm hin, und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm verübt. Also werde ich ihn züchtigen und freigeben. Jeweils am Fest war er genötigt, ihnen einen freizugeben, aber sie schrien als gesamte Masse auf und sagten: Schaff diesen weg und gib uns Barabbas frei. Welcher wegen eines in der Stadt geschehenen Aufruhrs und wegen Mordes ins Gefängnis geworfen worden war. Also rief Pilatus ihnen wiederum zu, in dem Wunsch, Jesus freizugeben. Aber sie riefen ihm zu: Kreuzige, kreuzige ihn, sagten sie. Ein drittes Mal sprach er zu ihnen: Was tat dieser denn Übles? Ich find und fand keine des Todes würdige Ursache an ihm. Nachdem ich ihn also gezüchtigt habe, werde ich ihn freigeben. Aber sie setzten ihm zu mit lauten Stimmen und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihre hohen Priester und der hohen Priester Stimmen drangen durch. Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung geschehe. Und er gab den wegen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfenen frei, den sie sich forderten, aber Jesus übergab er ihrem Willen. Bis hierher. Die vier Personengruppen und die fünfte hinten dran, ihr ahnt das schon, sind zum einen die hohen Priester und die Ältesten des Volkes, inklusive dem Hohen Rat, und wir lesen das auch in den anderen Evangelium, dass dieser Extratag, der Hohe Rat, also das höchste Gremium in Israel, bestand aus 71 Ratsherren, 71, also eine ungerade Zahl, damit man immer zu einem Ergebnis kommen konnte. Und dieser Hohe Rat, das höchste Gremium in Israel, hat über alle Glaubensfragen entschieden. Und diese kamen ja extra auch zusammen, um über Jesus zu beraten und haben ihn des Todes für schuldig befunden. Ja, dann haben wir den Herodes Antipas, wir haben das Volk als drittes, Pilatus als viertes und es geht in zwei Versen um den Barabbas, der zwar dort aktiv keine Entscheidung treffen konnte, wir lesen es auch nicht von ihm, wie er persönlich zu dem Herrn Jesus stand. Sicherlich wird er auch in der einen oder anderen Form sich eine Meinung über den Herrn Jesus hat bilden müssen, aber davon lesen wir nichts und wollen dann auch dementsprechend nichts hineinlegen. Aber trotzdem gibt es zur Person des Barabbas einiges Interessantes zu sagen. Wir wollen beginnen mit den hohen Priestern und den Ältesten aus dem Hohen Rat. Diese hatten also den Herrn Jesus beobachtet und in vielen Situationen auch zum Teil kritisch befragt und mit dem Ziel herauszufinden, ist denn das der Messias? Und der Jesus, er hat ihnen immer wieder Gelegenheit gegeben, ihn zu prüfen. Und das ging in erster Linie um die Wunder, um die messianischen Wunder, die den Herrn Jesus einfach als Messias ausgewiesen haben. Und der Jesus, er formuliert das auch im Johannesevangelium so, hätte ich nicht die Wunder unter ihnen getan, die kein anderer getan hat, hätten sie keine Sünde. Jetzt aber habe ich sie getan, diese Wunder, und sie haben sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Also die Wunder, die der Jesus getan hat, sie haben sehr deutlich ausgesagt und verschiedene Wunder wurden von den Pharisäern und Schriftgelehrten unter dem Volk auch so propagiert und es wurde gesagt, wenn das passiert, dann ist der Messias unter uns. Und es geht da im Speziellen um mehrere Wunder und es begann mit der Reinigung eines Aussätzigen, der von niemanden konnte gereinigt werden. Und im Alten Testament gibt es mehrere Kapitel, wo die Priester Anordnungen haben, was sie zu tun haben, wenn jemand kommt und sagt, ich war aussätzig und bin gereinigt worden. Nachzukommen, ob der aussätzig war, das war nicht sehr schwierig. Es gab dafür Verzeichnisse, wo jeder Kranke, jeder Aussätzige eingetragen war. Aber wenn dann einer kam und sagt, ich bin jetzt gesund, dann gab es ein spezielles Prozedere, nach dem vorgegangen werden musste. Nur haben die ganzen Generationen von Priestern diese Vorgehensweise auswendig gelernt, aber sie musste nie ausgeführt werden, weil niemand kam und gesagt hat, ich war aussätzig und bin jetzt gesund. Und mit einem Mal stand in Jerusalem beim Tempel bei der Priesterschaft einer da und hat gesagt, der Jesus hat mich gereinigt. Und jetzt ging eben dieses Prozedere los, wir können das lesen im Matthäus Evangelium Kapitel 8. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich von den hohen Priestern und von den Obersten niemand um den Herrn Jesus gekümmert. Die waren auch nicht zu seinen Predigten gekommen, nur das einfache Volk. Aber ab der Stelle ändert sich das und sie interessieren sich dafür in Bezug auf die Frage, ist er der Messias oder nicht? Und das brannte ihnen ganz sehr auf den Nägeln. Und dann haben sie den Herrn Jesus beobachtet, ihnen Fragen gestellt und dann kamen sie auch zu einem Urteil. Und dieses Urteil hing an zwei Dingen. Das erste war, sie haben gesehen, der Herr Jesus heilt am Sabbat. Und der Jesus hat ihnen das auch mehrfach begründet, warum der Sabbat genau dafür auch von Gott gedacht war, um sich gegenseitig Gutes zu tun und dass es kein Übertreten des Sabbats ist, am Sabbat zu heilen. Und der Jesus hat ihnen öfters geantwortet und sie konnten auf die Aussagen des Herrn Jesus nichts entgegnen. Sie konnten auch vom Gesetz her dem nicht widersprechen. Und das Zweite war, dass der Jesus, und das lesen wir vor allem im Johannesevangelium, dass der Jesus ihnen immer wieder deutlich gemacht hat, ich bin der Sohn Gottes. Also nicht nur der Jesus aus Nazareth Und der Mensch, Jesus, der Gutes tut und Wunder tut und anderen hilft, sondern vielmehr, ich bin der verheißene Messias. Und das haben sie sehr gut verstanden, aber ihm zum Strick gedreht und gesagt, du machst dich selbst zu Gottes Sohn. Und das war ja dann auch der Anklagepunkt gegenüber Pilatus. Er hat sich selbst zum Sohn Gottes gemacht und wir haben ein Gesetz. Und aufgrund dieses Gesetzes hat der Jesus Gott gelästert, weil er das behauptet. Und deswegen muss er sterben. Das war die eigentliche Anklage. Aber diese verschiedenen Wunder, die der Jesus getan hat, genau die bewiesen ja eben, dass er der verheißene Messias war. Aber sie wollten es nicht. Und sie haben das dann immer wieder gesagt, also diesen Jesus, den wollen wir nicht, selbst wenn der manches getan hat und selbst wenn auch das Volk, und da kommen wir dann auch gleich noch dazu, das so formuliert hat, kann das denn nicht der Messias sein? Sie haben es als offene Frage stehen lassen oder sogar noch deutlicher formuliert. Sie haben gesagt, das muss doch der Messias sein, aber diese Frage eben als offene Frage stehen gelassen. Und sie haben sich darauf verlassen, dass die Obersten des Volkes diese Frage endgültig entscheiden. Und die haben auch entschieden. Und sie wollten diesen Jesus eben nicht. Sie wollten einen anderen Messias. Jetzt will ich an dieser Stelle mal innehalten und wir wollen uns einfach so fragen, hat das was mit uns zu tun? Oder sagt das uns was? Dass also offensichtlich der Herr Jesus sich als Sohn Gottes dem Volk gezeigt hat, sich auch bewiesen, ausgewiesen hat. Und die Obersten des Volkes kommen zu dem Entschluss, nein, dieser nicht. Wir wollen einen anderen Jesus haben. Wollen wir vielleicht auch manchmal einen anderen Jesus haben, als den wir von der Schrift her kennen? Naja, als gute Christen haben wir da sofort ein Nein dahinter. Natürlich wollen wir keinen anderen Jesus haben. Wir sind zufrieden mit dem, den wir aus der Schrift kennen. Ist das wirklich so? Ich habe, auch nicht so sehr lange her, mich mit jemandem unterhalten über The Chosen. Also wer jetzt sagt, was ist das vielleicht was zu essen, ja, dann braucht er nicht zuhören, dann will ich auch gar nicht weiter neugierig machen. Aber für diejenigen, die wissen, was The Chosen ist, das ist eine Filmreihe und das ist eine Filmreihe über den Herrn Jesus. Nee, falsch, das ist eine Filmreihe über Jesus, aber nicht über den Jesus der Bibel, sondern über einen anderen Jesus. Und da bin ich sehr fest davon überzeugt, dass das so ist. The Chosen redet und zeigt einen anderen Jesus. Also den Jesus, der da in dem Film gezeigt wird, das ist nicht mein Herr. Und das kann man in verschiedenen Argumentationsketten auch belegen. Also in Jesus, der hinter den Kulissen seine Predigt übt und da voller Lampenfieber überlegt, was könnte ich denn dem Volk erzählen? Oder einen Jesus, der eine Typ- und Farbberatung braucht, den finde ich in der Bibel nicht. Aber man kann das auch biblisch argumentieren. Im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, da steht, im 11. Kapitel, Vers 4, 2. Korinther 11, Vers 4, da steht, wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Was sagt das uns? Der Herr Jesus, wie er hier auf der Erde gelebt hat, ist nicht mehr der Herr Jesus, zu dem wir reden und zu dem wir beten und mit dem wir eine Beziehung haben. Der Herr Jesus, zu dem wir eine Beziehung haben, ich hoffe das zumindest, dass wir sie haben, das ist ein anderer Jesus. Und wir können den zum Beispiel finden schon im Alten Testament, im Hesekiel Kapitel 1 und diese Abschnitt, ich lese uns den mal, der hat viele Parallelen auch zur Offenbarung, wie der Johannes den Herrn Jesus sieht. Und ich lese uns mal den Abschnitt, wird uns sicherlich manches deutlich. Hesekiel 1 ab Vers 26 sind nur ein paar Verse. Und oberhalb des Gewölbes, das sich über ihren Häuptern befand, war dem Aussehen eines Saphirsteines gleich, ein Gebilde wie das eines Thrones. Und auf dem Gebilde, das wie das eines Thrones war, oben auf ihm war ein Gebilde dem Aussehen eines Menschen gleich. Und ich sah, wie der Anblick von glänzendem Edelmetall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, war es von dem Aussehen seiner Lenden an aufwärts. Und von dem Aussehen seiner Lenden an abwärts sah ich etwas, wie das Aussehen von Feuer, Lichtglanz war rings um es her. Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Lichtglanzes ringsum. Das war das Aussehen der Gestalt der Herrlichkeit Jahwes. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Angesicht nieder und ich hörte die Stimme eines Redenden. Und wenn wir es vergleichen mit dem, was Johannes über den Herrn Jesus sagt und das Ergebnis dessen, dass Johannes eben schreibt, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das ist der Herr Jesus, den wir jetzt kennen, zu dem wir beten, der mit uns eine Beziehung und auch Gemeinschaft haben will, mit dem wir in einem Leib verbunden sind, er das verherrlichte Haupt, wir die Glieder als Gemeinde an seinem Leib oder als sein Leib. Das ist der Jesus, den wir kennen. Ein Jesus wie the chosen, nein, den gibt's nicht. Das ist ein anderer Jesus. Und das Gefährliche gerade daran ist, dass sich Menschen auf diese Weise so arg verführen lassen. Ich hatte vorhin das anklingen lassen an dieses Gespräch. Wisst ihr, was dieser, ich sag mal trotzdem, das ist ein Bruder, zu mir gesagt hat, ach weißt du was, Bibel lese ich nicht so gern, aber ich schaue mir gern so die Folgen von The Chosen an. Ja, das ist aber kein gleichwertiger Ersatz, also schon gar nicht Ersatz. Ich bin sehr überzeugt, dass das eine Art der Verführung ist, weil wer sich zu so einem lampenfiebernden, menschlich dargestellten Wesen, wie Jesus aus The Chosen bekehrt, fürchte ich, bekehrt sich zu einem Jesus, den die Bibel nicht kennt. Ich bin der Überzeugung, dass man The Chosen nicht ansehen sollte, aber würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das vielleicht Sünde ist, etwas zu tun. Es muss einfach jeder selbst für sich entscheiden. Aber eine Gefahr besteht darin, dass wir uns einfach auf einen irdischen Jesus ausrichten, auf einen Jesus, den es so nicht gibt. Man kann sich über YouTube manche Videos anschauen, wo Menschen berichten, die Nahtoderfahrungen hatten und im Himmel dann Jesus begegnet sind. Und diese Erzählungen, die ähneln The Chosen sehr stark. Aber das ist auch nie Jesus, den die da gesehen haben. Also davon abgesehen, dass wir niemals zusätzliche Offenbarungen über das Jenseits außer der Schrift bekommen werden, ist das so, dass ich das sehr stark für Verführung halte. Welchem Jesus will ich wirklich nachfolgen? Welchem Jesus will ich dienen? Und mit welchem Jesus will ich mich beschäftigen? Und wenn ich dem Jesus der Bibel näher kommen will, die Beziehung enger knüpfen will mit ihm, komme ich nicht umhin, als mich möglichst täglich mit seinem Wort zu beschäftigen. Auch wenn das größere Anstrengung darstellt, als einfach YouTube oder irgendwas einzuschalten und sich so eine Filmserie anzuschauen. Das bedarf mehr Anstrengung, ist aber ungleich wertvoller. Es gibt viele Arten der Verführung. Ich will jetzt nicht länger auf dieser einen Geschichte herumreiten. Es geht darum, dass wir den echten Jesus kennenlernen. Fälschungen gibt es sehr viele und gab es auch damals schon sehr, sehr viele Fälschungen, wo Menschen behauptet haben, ich bin der Messias, und haben allerhand Leute hinter sich hergezogen und Bewegungen gegründet, die dann auch wieder sich aufgelöst haben oder die zerschlagen worden sind. Wir können das auch in der Apostelgeschichte nachlesen, als der Hohe Rat tagt und dann auch der eine Ratsherr gesagt hat, wir brauchen uns nicht zu kümmern, wenn das von Gott ist, dann werden wir das nicht zerstören können, und wenn es nicht von Gott ist, dann geht es allein kaputt. Die hohen Priester und die Obersten, sie haben ihre Entscheidung getroffen, eine Entscheidung, die darauf fußte, den wollen wir einfach nicht. So nach dem Motto, das, was nicht sein darf, das kann dann auch nicht sein. Und sie haben wieder besseren Wissens den Herrn Jesus als Messias abgelehnt und sich entschieden, dann eben auf einen anderen noch zu warten. Entscheidung getroffen. Was war die Konsequenz für diese Gruppe, die hohen Priester, Schriftgelehrten? Nun, im Einzelnen, im Detail, was jeder für ein Schicksal dann erlebt hat, wissen wir nicht, aber wir wissen, etwa 70 nach Christus wurde Jerusalem von Titus zerstört und die gesamte religiöse Elite wurde dorthin gemartert. Also nicht nur Millionen Juden, die sich in Jerusalem aufgehalten haben, sondern auch gerade die gesamte Priesterschaft und die Ältestenschaft, die zum Passafest dort in Jerusalem zugegen waren, die sind wohl fast alle umgekommen. Und das ist auch eine Art Gottes Strafe dafür, dass sie seinen Sohn verworfen haben. Herodes Antipas. Wir erfahren hier im Text nicht so sehr viel von ihm, aber wir wissen aus anderen Schriftpassagen, dass Herodes Antipas ein sehr schlechtes Verhältnis zu Pilatus hat. Und aus der außerbiblischen Geschichtsschreibung wissen wir auch, warum das so war. Als Pilatus seine Stelle als Prokurator für Galiläa so erhalten hat, dann hat er in Jerusalem, auch im Tempelbezirk, Bilder aufhängen lassen mit Götzenbildern. Und jetzt können wir uns das vorstellen, dass das die Juden auf die Palme gebracht hat. Und es gab infolgedessen auch einen Aufstand. Und der Pilatus hat diesen Aufschlag blutig niedergeschlagen. Herodes Antipas, um den es hier geht, ist schon sehr früh zum Judentum konvertiert. Und er wusste um diese Problematik, dass es den Juden ein Gräuel war, dass da Götzenbilder hängen mit Abbildung von allerlei Getier. Und er hat sich an Pilatus gewandt und hat gesagt, du wirst in Israel nie Ruhe bekommen, solange diese Bilder hängen. Häng die Dinger ab. Aber Pilatus fühlte sich da an seiner Ehre gekratzt, dass also eine seiner Entscheidungen missgebilligt wurde und er hat die hängen lassen. Daraufhin hat Herodes Antipas einen Brief verfasst und an den römischen Senat geschrieben mit der Bitte, dass von dort aus dann eben der Befehl gegeben wird, dass Pilatus das abhängen muss, damit es nicht immer wieder zu solchen Unruhen kommen würde. Und dieser Befehl aus Rom kam auch und Pilatus musste diese ganzen Gräuelbilder abhängen. Jetzt können wir uns das ein bisschen vorstellen, dass der Pilatus so einen Hals hatte auf den Herodes. Und die waren also nicht gerade dann eben Freunde miteinander. Aber es war da eben eine ganze Zeit lang dazwischen und Pilatus als so ein Zeichen der Versöhnung, der Jesus kam ja aus Galiläa, stammte von dort her und er schickt praktisch den Herrn Jesus gefangen, zusammen mit den Anklägern des Herrn Jesus, hin zu Herodes, um nach seiner Meinung zu fragen, was machen wir mit diesem Jesus? Was schlägst du vor, was wir mit dem Jesus machen? Also der große Pilatus bittet den Herrn Herodes Antipas um einen guten Rat. Also Pilatus macht sich ein Stückchen kleiner und jetzt können wir uns das auch vorstellen, Herodes schickt den Herrn Jesus zurück und seitdem waren sie Freunde, haben ihre Feindschaft begraben und sich beide letzten Endes dann ja gegen den Herrn Jesus gestellt. Der Herodes Antipas, um den es hier im Text ging, war der Sohn von Herodes des Großen. Herodes der Große war derjenige, der den Herrn Jesus als Baby töten lassen wollte, von dem wir in Matthäus Kapitel 2 lesen, der also die ganzen Babys in und um Bethlehem herum umbringen ließ und der dann auch später eben umkam. Herodes Antipas, also wieder zu dem zurück, den wir hier im Text haben, ist auch der, der Johannes den Täufer hat köpfen lassen. Es war also kein gottesfürchtiger Mensch, auch wenn er eben die Juden und ihr Gesetz geachtet hat und sich zu dem Judentum da auch konvertiert hat, aber gottesfürchtig war er nicht. Herodes, was hatte er für ein Ansinnen, was wollte er von dem Herrn Jesus? Wir lesen es eben auch an anderer Stelle, dass er sich gefreut hat, den Herrn Jesus endlich mal kennenzulernen und Herodes wünschte sich, dass der Herr Jesus ja wie so ein Zauberer ein paar Kunststücke macht, so ein paar ganz außergewöhnliche Sachen, wo man dann ein paar Minuten da sitzt, so mit offenem Mund und Verstaunen die Kinnlade nicht mehr hochbekommt, also irgendwas Spektakuläres zu sehen, das hat sich Herodes gewünscht. Nun, der Jesus hat ihm diesen Gefallen nicht getan. Herodes Antipas Interesse an dem Herrn Jesus war nur in Bezug auf Wunder, an der eigentlichen Person des Herrn Jesus und an eben daran, dass der Jesus Gottes Sohn war, ist, hatte Herodes kein Interesse. Er wollte nur Wunder sehen. Auch an der Stelle will ich kurz innehalten und fragen, hat das was mit uns zu tun? Ja, ich fürchte auch. Also ich hoffe ganz sehr nicht uns, wie wir hier sitzen. Aber es gibt Christen, und ich will das auch gar nicht unterstellen, dass sie keine wären, es gibt Christen, die nach solchen spektakulären Erfahrungen sich sehnen und sich danach ausstrecken. Also Stichwort charismatische Bewegung. Und da gibt es Leute, die auf solche Heilungs- und Wunderveranstaltungen gehen, in der Hoffnung, dort was ganz Besonderes sehen. Ich habe jetzt erst wieder gehört von einem Pastor in Amerika, der bei einem Schlangengottesdienst sein Leben verloren hat. Also solche Sachen gibt es in Amerika in Anlehnung an den Missionsbefehl im Markus-Evangelium, Markus 16. Da verspricht Gott, dass eben Gift und Gifttiere und alles Mögliche seinen Jüngern nichts anzuhaben vermögen. Aber das betrifft die Apostel damals, das können wir nicht einfach so eins zu eins auf uns beziehen, der hat das aber gemacht, hat mit einer Giftschlange gespielt, die hat ihn in den Hals gebissen, und als er dann schon merkte, dass Gift wirkt und auch die Feuerwehr und Rettungsnotdienst gerufen wurde, hat er die Behandlung abgelehnt und sich auf die Bibel berufen, ja, Gott wird mir helfen, dass mir das nichts anhaben wird. Nun ja, falsch gedacht. Er ist gestorben, kurze Zeit später. Er hat wohl da unmittelbar auch die Schlange im Blutgefäß erwischt. Und das hat also keine Stunde gedauert. Dann wusste er, ob er richtig handelte oder nicht. Aber wir Menschen, und ich schließe mich ein Stück damit ein, so Spektakuläres, das sehen wir schon ganz gern mal. Aber ist das der Grund, weshalb wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, um irgendwelche besonderen, möglichst spektakulären Dinge zu sehen? Christsein ist oft nicht so spektakulär. Christsein hat was damit zu tun, dass wir, wie es der König David im Psalm 23 formuliert, dass wir eben durch unsere Lebensschwierigkeiten so hindurch müssen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das ist so weitestgehend die Lebensrealität, in der wir stecken, dass wir eben durch die Schwierigkeiten des Lebens und auch manchmal durch Anfechtungen, und Max hat uns da heute schon was erzählt davon, dass wir da manchmal eben durch müssen. Und da ist Christsein oftmals eben nicht das Zuckerschlecken und das Wandern auf den höchsten Höhen, das darf auch mal sein, aber über weite Strecken unseres Christseins, wenn wir rückwärts blicken, werden wir feststellen oder das auch zugeben, es ist doch oft mit Schwierigkeiten verbunden. Aber gerade in solchen schwierigen Situationen lernen wir doch den Herrn Jesus als denjenigen kennen, der wie ein guter Hirte uns trotzdem versorgt und uns nicht alleine lässt. Und so ist das gar kein Problem oder auch gar nichts Negatives, wenn wir in unserem Leben nicht immer solche Wunder sehen. Das darf auch mal sein. Und manche Geschwister haben mir das schon erzählt, auch von ganz wunderbaren Dingen, die sie in ihrem Leben mit dem Herrn Jesus erlebt haben. Aber solche Dinge stellen eben wunderbare Ausnahmen dar. Die Normalität ist sicherlich das nicht. Das Volk. Auch das Volk muss sich entscheiden, und sie haben sich auch entschieden. Ich hatte das schon mal ein bisschen vorweggenommen, dass sie sich trotz Wissens, dass der Jesus der Messias ist, eben doch nicht so eindeutig für den Herrn Jesus entschieden haben, dass sie es offen gelassen haben. Ich möchte uns da einen Vers zulesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 31. Aber viele von der Menge glaubten an ihn und sagten, wird wohl der Gesalbte, also das ist ein anderes Wort für Messias oder das gleiche Wort wie Messias, nur eben andere, im Griechischen ist das gleiche Wort. Messias, Gesalbter ist identisch. Wird wohl der Gesalbte, wenn er kommt, mehr Zeichen tun als dieser, sie tat? Und diese Frage, die hat eigentlich schon die Antwort in drin. Mehr kann man gar nicht tun an Zeichen und Wundern, wie der Herr Jesus sie getan hat. Und ganz am Ende vom Johannesevangelium, da blickt ja Johannes nochmal so zurück und sagt, also ich denke, wenn man alle Wunder aufschreiben würde, die der Jesus getan hat, also so viele Bücher gäbe es gar nicht, dass man die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, wie viele das da sein müssten. Also der Jesus hat tausende Wunder getan. Wir wissen es einfach nicht, wie viel. Aber so unbeschreiblich viele Wunder, dass eben das Volk geurteilt hat und hat gesagt, kann irgendjemand das noch steigern? Und das Volk hat die Antwort, nein, das kann niemand mehr steigern. Also wenn man es daran festmachen will, dass der Messias Wunder tut, unbeschreiblich viele Wunder tut, dann muss dieser Jesus der Messias sein. Oder wenn wir auch im Johannesevangelium zu finden, den Blindgeborenen sehen, dann gibt es ja da auch einen langen Abschnitt, wo auch dieser Blindgeborene, den der Jesus heilt, vorgeladen wird und muss auch vor dem Hohen Rat Rede und Antwort stehen. Und zuerst haben sie ihm nicht geglaubt, dass er blind war oder blind geboren war. Dann haben sie seine Eltern nochmal gerufen, dann haben sie ihn nochmal gerufen. Also Tisches hin und her. Und dann bringt dieser ehemals Blinde auf den Punkt und sagt, ich bin mir nicht sicher, ob er das der Messias ist. So sagt er an diesem Punkt noch, aber wenn der nicht von Gott käme, könnte er nichts tun, weil wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern nur, wenn jemand von ihm kommt, von Gott kommt, dann kann jemand solche Wunder tun. Oh, da waren sie aufgebracht und haben gesagt, du bist ganz in Sünde und blind geboren und du willst uns auch noch belehren. Und dann haben sie ihn hinausgeworfen. Und aber der Herr Jesus begegnet ihm, dem ehemals Blinden, und dann darf er bekennen, ja, du bist Gottes Sohn, ich glaube an dich. Das Volk, sie haben es gewusst und sie haben es geahnt. Und es gab auch andere Stellen, wo sie das so formuliert haben als offene Frage. Ich erinnere nochmal an Matthäus-Evangelium. Da gibt es auch das messianische Wunder, dass ein dämonisch gebundener, ein taubstummer dämonisch gebundener frei wird. Und auch da haben die Pharisäer und Schriftgelehrten immer gelehrt, wenn jemand, der taubstumm ist, von Satan besessen ist, wenn so einer frei wird, das kann nur der Messias machen. Das hing damit zusammen, dass nach dem Schema, wie die Pharisäer vorgegangen sind im Exorzismus, um Dämonen auszutreiben, war das so dieser Art nicht zu helfen. Da konnte man nicht beikommen. Also konnte das nur der Messias machen. Der Herr Jesus hat es gemacht und das Volk fragt. Ihr habt das immer gesagt. Wenn das passiert, dann ist der Messias da. Und was ist denn jetzt? Und dann waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dort so dabei waren, in dem Dilemma. Ja, auf der einen Seite haben sie das genau immer so gesagt, wenn das passiert, dann ist der Messias da, aber den wollen wir ja nicht. Also haben sie sich überlegt, ja, der hat das mit Hilfe von Satan persönlich gemacht, mit dem Beelzebul, mit dem obersten Dämonen, mit dem hat er diesen Dämonen ausgetrieben und haben dabei die schlimmste Sünde begangen, die man sich denken kann, die Sünde wider den Heiligen Geist. Das Volk. Was ist das Problem von dem Volk? Sie wussten doch, dass der Messias war. Sie haben sich doch so schon auf die Seite des Herrn Jesus gestellt. Oder nicht? Nee, eben nicht richtig. Sie haben die Entscheidung aufgeschoben. Also während wir sehen, dass die hohen Priester und die Obersten und des Volkes ihre Entscheidung getroffen haben, wieder die Schrift, wieder die Bibel und wieder dem, was vom Alten Testament her bezeugt war und verheißen war, haben sie die Entscheidung gegen alle Logik getroffen. Herodes Antipas, wollte einfach nur Wunder sehen, der hat an dem Herrn Jesus überhaupt kein Interesse und das Volk will sich gar nicht entscheiden. Ja, sie hatten Angst vor den hohen Priestern und den Obersten. Ich kann das ein Stück weit verstehen und will da gar nicht jetzt den Stab über das Volk brechen, aber trotzdem bleibt dabei, wer sich nicht für den Herrn Jesus entscheidet, der hat eine Entscheidung getroffen gegen den Herrn Jesus. Weil wer nicht für den Herrn Jesus ist, nicht aktiv für ihn ist, der ist eben automatisch gegen ihn. Man kann nicht neutral bleiben wie die Schweiz in dieser Frage. Wer nicht ganz bewusst sich auf die Seite des Herrn Jesus stellt und dann auch auf die Gefahr hin, sich gegen jemand anders zu positionieren, wer Entscheidungen aufschiebt, entscheidet sich automatisch gegen Jesus. Im Gleichnis von dem vierfältigen Acker, oder ist auch bekannt als das Gleichnis vom Sämann, da geht der Sämann aus, der Jesus erzählt ja dieses Gleichnis und wirft den Samen, streut den aus. Und was ist das Erste, wo der Same hinfällt? Der Same fällt auf den Weg. Und dann kommt der Satan, die Vögel in diesem Gleichnis, in dem Bild, und picken die Samenkörner weg. Genau das ist das Volk, das ist die Situation vom Volk. Sie haben das gute Wort des Herrn Jesus gehört. Sie haben die Wunder gesehen, die den Herrn Jesus als Messias ausweisen. Aber sie waren nicht bereit, diese endgültige Entscheidung für den Herrn Jesus zu treffen. Und dann hat Satan das geschafft, ihnen diese frohe Entscheidung aus ihren Herzen herauszunehmen. Sie haben sich nicht für den Herrn Jesus entschieden. Und hier im Text haben wir es gelesen, sie waren dann genauso wie die anderen dabei und haben gerufen, kreuzige ihn. Kann man sich das vorstellen? Also eigentlich geht es nicht in meinen Verstand hinein, dass das Volk, was so viele gute Dinge vom Herrn Jesus gesehen hat, hier plötzlich ruft, kreuzige ihn, obwohl sie so von dem Herrn Jesus profitiert haben. Aber das macht Satan eben. Wer sich nicht ganz bewusst für den Herrn Jesus positioniert, der bekommt das wenige, was er im Herzen da noch drin hat, bekommt er weggenommen. Satan raubt dem Volk die gute Botschaft. Pilatus haben wir noch. Pilatus, der Herodes übrigens, was ist mit dem passiert? Seine Frau, die war sehr machtgierig, ganz besonders, und sie wollten eigentlich den Titel von dem Vater, von dem Herodes des Großen, der war ja König, der war König Herodes, und diesen Titel als bestätigter König über Juda und Israel wollten die auch haben. Also Herodes Antipas hatte die Stellung eben eines Herrschers, aber eben nicht den Titel König. Und die Frau von Herodes Antipas, sie wollte gern diesen Titel haben als König, also sind sie nach Rom gereist, um sich vom Kaiser den Titel bestätigen zu lassen. Nur war das gerade zu dieser Zeit dieser verrückte Caligula. Der hat zum Beispiel sein Pferd zum Senator ernannt und hatte dann automatisch im Senat jemanden, der für ihn gestimmt hat. Also sein Pferd hat natürlich immer das gewollt, was auch der Caligula dann vorgeschlagen hat. Und lauter solche verrückten Sachen hat der Caligula gemacht. Man meint also wirklich, dass der auch irgendwie nicht ganz richtig im Oberstübel war. Jedenfalls zudem sind die beiden hin, um ihr Königtum bestätigt zu bekommen und auch den Titel zu erhalten. Ja, und was hat der gemacht? Der hat sie in die Provinz geschickt, nach Frankreich, also in das Gebiet des heutigen Frankreichs. Das war damals eine kleine Provinz, also dort am A der Welt, ich lass es mal nicht ausgesprochen, und dort sind sie einsam und völlig verarmt irgendwann gestorben. Pilatus, da sind wir jetzt bei dem, er wollte seine Macht und seinen Einfluss behalten. Auch bei Pilatus gibt es eine längere Geschichte, die da im Hintergrund sich abgespielt hat. Es gab in Rom eine Verschwörung und ein guter Freund von Pilatus war in dieser Verschwörung mit involviert. Und jetzt flog diese Verschwörung gegen den Kaiser auf und der Kaiser hat Kahlschlag gemacht. Alle, die irgendwie bei dieser Verschwörung mit dabei waren oder vielleicht auch nur dabei gewesen sein könnten, die hat der Kaiser einfach liquidiert. Und jetzt hat der Pilatus alles andere gebraucht, als dass sein Name in Rom erwähnt wird. Und als das Volk eben gesagt hat, Pilatus, wenn du diesen, der sich selbst zum König macht, wenn du diesen so gewähren lässt, bist du des Kaisers Freund nicht. Und Pilatus wusste, die Juden, die sind radikal und womöglich schicken die eine Delegation nach Rom oder schreiben auch einen Brief. Und der Pilatus wollte keinesfalls, dass sein Name dort in Rom gerade in dieser prekären Zeit irgendwie erwähnt wird, dass dem Kaiser einfällt, ach, der hat ja auch was mit diesem Sergius irgendwas zu tun gehabt. Und Pilatus bekam es mit der Angst. Obwohl Pilatus allein in diesem Abschnitt dreimal formuliert, ich finde keine Schuld an dem Herrn Jesus. Und wenn wir die anderen Evangelien noch dazu nehmen, war es mindestens fünfmal, dass Pilatus urteilt, ich finde keine Ursache des Todes an dem Herrn Jesus, keine Ursache, weshalb er da hingerichtet werden soll, keine Ursache dessen, weshalb er angeklagt wird. Pilatus stellt die Unschuld des Herrn Jesus zweifelsfrei fest. Aber sein eigentliches Interesse ist eben sein eigener Machterhalt. Und als es dann für ihn hart auf hart kommt und als er sich dann wirklich entscheiden muss, entscheidet er sich eben gegen Jesus. Und da hilft es überhaupt nicht, dass er sich dann auf dieses Steinpflaster, auf diesen Richterort sich setzt und demonstrativ seine Hände wäscht in der Schüssel, um deutlich zu machen, es liegt nicht an mir, es ist euer Problem. Er wird seine Strafe bekommen und er hat auch seine Strafe irdischerweise auch schon bekommen, aber sicherlich gibt es auch im Himmel dann für ihn endgültig noch die Strafe. Also er wurde in Rom eben doch nicht vergessen, Pilatus. Und er wurde verbannt und Pilatus hat später Selbstmord begangen. Man braucht nicht spekulieren, aber sicherlich kam er mit dieser Schuld nicht zurecht, dass er den Heiland, den Retter der Welt, umbringen lassen hat, dass er diesen Justizmord begangen hat und er hat sich selbst aus dem Weg geräumt. Letzte Person, Barabbas. Wir lesen von keiner Entscheidung, deswegen will ich da auch gar nichts hineinlegen, aber allein der Name ist schon interessant. Barabbas, das ist ja zwei hebräisch zusammengesetzte Wörter. Bar heißt Sohn, Abbas oder Abba heißt der Vater, also zu Deutsch Sohn des Vaters. Aber wir sehen es auch in der Formulierung entsprechend an den Stellen, wo der Name hier verwendet wird, dass das eigentlich gar nicht der Rufname war, so wie man eben jetzt würde rufen, Michael oder irgendwas. Das war ein Titel, der dort verwendet wird. Und aus der jüdischen Geschichtsschreibung wissen wir, dass er hieß Jesus Barabbas. Der hatte den gleichen Namen wie unser Herr. Und jetzt lohnt sich das mal so gegenüberzustellen. Unser Herr Jesus, er ist wirklich Gottes Sohn. Das war nur der Sohn des Vaters. Das war nur der Titel, ohne dass da was dahinter steht. Jesus Christus, Jesus Barabbas. Der Herr Jesus, er wurde vor Pilatus angeklagt. Er wäre ein Aufrührer, dass er das Volk abwendig macht. Also er wurde angeklagt wegen Aufruhr und Rebellion gegen den Kaiser. Jeder, der sich selbst zum König macht, ja, widersetzt sich dem Kaiser. So haben die Juden ihn ja angeklagt. Der Herr Jesus wegen Aufruhr und Rebellion angeklagt. Dieser Barabbas, der hat es tatsächlich begangen. Also das, für das Barabbas freigelassen wurde und was er aber wirklich getan hat, dessen wurde der Jesus angeklagt. Jesus Barabbas hat einen Aufruhr begangen, hat Rebellion gegen Rom angezettelt und innerhalb von dieser Rebellion geschah sogar ein Mord, wo er irgendwie auch mit involviert war. Aber dieser Barabbas wird, obwohl er des Tatbestandes schuldig ist, freigelassen und der Herr Jesus, der nie gegen irgendjemand rebelliert hat. Und wir wissen, dass er, als er so herausgefordert wurde, unser Herr Jesus, Darf man dem Kaiser Steuern bezahlen? Also darf man dem Kaiser Achtung und auch Respekt entgegenbringen? Sagt der Jesus, zeigt mir einen Denar. Ja, wessen Aufschrift und Bild ist das? Ja, des Kaisers. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt auch Gott, was Gott gebührt. So war die ganz weise, aber zugleich auch 100% richtige Antwort des Herrn Jesus. Hat der Herr Jesus einen Aufruhr angezettelt? Das Gegenteil ist wahr. Der Jesus hat gesagt, achtet den Kaiser, aber gebt Gott die Anbetung, die Gott so entsprechend auch gebührt. Der Jesus angeklagt wegen etwas, was er nie getan hat, und Jesus Barabbas freigelassen worden, obwohl er es getan hat. Der Jesus sanftmütig, geduldig, friedfertig, dieser Jesus Barabbas war ein Terrorist, wenn man es so wollte, ein Römerfeind. Er gehörte zu den Sikarier. Könnt ihr euch merken oder auch lassen, so hießen die Leute, Messerleute übersetzt. Die hatten also immer ein Messer dabei, um das schnell zu ziehen und da auch nichts Schönes damit anzustellen. Die Überschrift nochmal und damit auch die Zusammenfassung. Du musst dich entscheiden. Ein paar Dinge habe ich schon genannt. Wie müssen wir uns entscheiden? Für uns, die wir schon in der Nachfolge stehen, dem Herrn Jesus und gläubig sind, wir müssen uns trotzdem jeden Tag und immer wieder neu entscheiden, will ich mich Jesus Christus unterordnen? Soll Jesus und darf Jesus Christus wirklich mein Herr sein, der Herr über mein Leben, und darf bestimmen, darf mir hineinreden, auch in meinen Tagesablauf, und ich soll gehorsam sein. Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8, 9 und 10 beschreibt, dass wir in den Werken wandeln sollen, die Gott vorbereitet hat. Und dazu braucht es unseren Gehorsam. Aber vielleicht die Frage noch dazu, bin ich schon entschieden? Woher weiß ich denn überhaupt, dass ich ein Kind Gottes bin? Und auch da gibt die Bibel Hinweise oder auch eine Richtschnur, woran kann ich ablesen, bin ich Christ oder bilde ich mir das nur ein, dass ich Christ bin und bin vielleicht nur christlich. Das Volk, das war auch christlich. Die haben nie was Schlechtes gegen den Herrn Jesus gesagt. Die haben sich mit und über ihn gefreut. Also bis auf zum Schluss, da haben sie Kreuzige gerufen, das ist dann nicht entschuldbar. Aber über weite Strecken haben sie ihm sogar geglaubt. Und das lässt sich im Johannesevangelium an vielen Stellen lesen, dass sie ihm geglaubt haben. Und zum Schluss haben sie trotzdem Kreuzige gerufen. Woran kann ich ablesen, dass ich wirklich wiedergeboren bin? Der erste Johannesbrief gibt dafür die Antwort. Und Johannes, der Apostel Johannes, schreibt in seinem ersten Brief, dass an etlichen Stellen, dass wenn wir an ihn glauben, dass das etwas mit Gehorsam zu tun hat. Ich lese einfach mal ein paar Verse. Und an diesem merken wir, dass wir ihn kennengelernt haben, wenn wir seine Gebote halten. Dann kommen ein paar Sätze dazwischen. An diesem merken wir, dass wir in ihm sind, in Christus sind, dass wir zu ihm gehören. Das ist das zweite Kapitel, ganz am Anfang. Zweite Kapitel am Ende. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, nehmt zur Kenntnis, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, ein aus ihm Geborener ist. Also eine andere Formulierung, aber gleicher Sachverhalt. Wenn wir die gerechten Werke tun, die der Jesus vorbereitet hat, die Gott vorbereitet hat, und das auch umsetzen, dann merken wir auch daran, dass wir zu ihm gehören, weil er gerecht ist. Drittes Kapitel, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gelangt sind, weil wir die Brüder lieben. Und dann kommt ein Abschnitt, wo der Apostel Johannes sehr deutlich macht, wer seinen Bruder liebt, aber sagt, Entschuldigung, wer Gott liebt, aber seinen Bruder nicht liebt, also den hasst, da sagt Johannes, der ist ein Lügner. Wer also ein Verhältnis zu seinen Geschwistern hat, was zerrüttet und kaputt ist und von Streit geprägt ist, der ist ein Lügner, wenn er sagt, ich habe Gott lieb. Das geht einfach nicht. Wer Gott lieb hat, der liebt auch seine Geschwister, seine Brüder. Und ebenso ist es hier in dem Vers 14 formuliert, Vers 19. Und an diesem merken wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und an diesem merken wir, dass er in uns weilt,
weil er den Geist in unsere Herzen gab. Das habe ich jetzt ein Stück weit ausgelassen und den letzten Vers vom dritten Kapitel noch gelesen. Noch vielleicht eins oder zwei, dann soll es reichen. Viertes Kapitel. Wir sind aus Gott. Das sagt Johannes von sich in der Autorität als Apostel und nimmt auch die anderen Apostel hier in diese Wir-Formulierung mit hinein. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und damit ist der Riegel vorgeschoben für alle, die an Gottes Wort etwas rütteln. Die sind dann einfach den Aposteln ungehorsam. Und damit ist es dann auch sehr vage, ob jemand, der Gottes Wort ablehnt, auch wirklich zu Gott gehören könnte. Im fünften Kapitel, letzter Vers, dies habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also es hängt damit zusammen bei der Frage, bin ich wirklich wiedergeboren, gehöre ich wirklich zu Gott, hängt die Frage oder die Antwort an dieser Frage ganz eng damit zusammen, tue ich in meinem Leben meinen Willen oder will ich den Willen Gottes tun? Ich weiß, auch wenn ich auf mich schaue, dass uns das und auch mir sehr oft nicht gelingt. Dass man einfach Gottes Willen tun will, aber man setzt es nicht um. Es gelingt einem nicht immer. Aber wenn dieses Bestreben, dieses Wollen da ist, ich will dem Herrn Jesus gefallen und ich will auch für ihn mich einsetzen, dann ist das ein sehr gutes Kennzeichen dafür, dass die Entscheidung für den Herrn Jesus echt war. Und ich möchte uns Mut machen. Ich will niemandem die Heilsgewissheit wegnehmen, gar keinen Fall. Aber ich will uns Mut machen, dass wir diese Entscheidung immer wieder neu für den Herrn Jesus treffen. Ich will dir gehorsam sein, weil du für mich ans Kreuz gegangen bist. Gute Werke dienen nicht zu unserer Errettung. Aber gute Werke zeigen, dass wir errettet sind. Und das ist ein ganz entscheidender und wichtiger Unterschied. Für die Errettung können wir nichts beitragen. Das ist allein Gottes Geschenk aus Glauben. Und gute Werke sollen dieses aber bestätigen und deutlich machen nach außen hin. Ich möchte gern mit uns beten. Herr Jesus, wir haben uns in dieser Kreuzigungsbegebenheit, als du vor dem Pilatus standst und verurteilt wurdest, angeklagt wurdest, verschiedene Menschen und Menschengruppen angeschaut. Und Herr Jesus, ach, sie haben alle falsche Entscheidungen getroffen, sich entweder gar nicht positionieren wollen oder sich gegen dich entschieden. Es macht uns auch traurig, Herr Jesus, dass wir Bekannte, vielleicht sogar Verwandte haben, die diese Entscheidung entweder noch aufgeschoben haben oder sogar bewusst abgelehnt haben. Und wir wollen an dieser Stelle ganz sehr bitten, dass du noch viele retten willst und noch viele rettest. Und auch uns dazu als Werkzeuge gebrauchst, dass Menschen sich retten lassen. Und wir bitten sehr, Jesus, dass du uns deine Gnade und Hilfe schenkst, dass wir in unserem Leben uns ganz sehr zu dir hin positionieren, dass wir uns auf deine Seite stellen, auch wenn wir vielleicht manchmal dann alleine dastehen, aber dass wir uns an deine Seite stellen, dir gehorsam sind und dir in unserem Leben den ersten Platz geben. Wir wissen, wie angefochten das ist, aber du willst uns genau dabei helfen, willst uns Hilfe, Rat und Helfer sein. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir wissen, ohne dich können wir nichts tun, aber mit dir, Herr Jesus, können wir alles tun. Und wir bitten sehr, dass du uns im Alltag segnest. Amen.